Ich starte mit einer ganz kurzen Zusammenfassung vom letzten Sonntag. Falls du am letzten Sonntag nicht da sein konntest, hast du die Möglichkeit, wie üblich, die ganze Predigt auf unserer Webseite neubrunnen.church nachzuhören. Du findest dort auch die verwendeten Bibeltexte aus der PowerPoint. Es gab ja diese Frage der Jünger zur Prophetie von Jesus. Zur Wiederholung Markus 13, Verse 3 bis 4. Und als er am Ölberg saß, da ist von Jesus die Rede, dem Tempel gegenüber, fragte ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas für sich allein. Sag uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Die Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger bezüglich des Zeitpunktes der Erfüllung, wann und des Zeichens lauteten wie folgt. Habt Acht, dass euch niemand verführt. So erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. Erdbeben, Hungersnöte und Unruhen, das sind die Anfänge der Wehen. Jesus geht auf die Frage nach dem Wann überhaupt nicht ein. Wir sollen Acht haben und nicht spekulieren über das Wann. Es gibt Kriege, Jesus sagt, so erschreckt nicht, es ist noch nicht das Ende. Es gibt Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen, Seuchen. Jesus sagt, das sind die Anfänge. Weiter führte Jesus aus im Vers 10. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Hier noch ein kleiner Nachtrag zu den Ausführungen vom letzten Sonntag. Es müssen nicht nur alle Heidenvölker mit dem Evangelium erreicht werden. Es gibt auch noch gemäß Römer 11, 25 eine von Gott gesetzte Menge an Menschen aus den Heidenvölkern, also Nicht-Juden. Das können wir lesen im Römer Kapitel 11, ab Vers 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Jesus kommt wieder, wenn für Gott alle Heidenvölker und die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du auch heute Morgen durch deinen Heiligen Geist sprichst, dass du uns hilfst, deine Rede richtig zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen für unser tägliches Leben und auch das Leben in der momentan schwierigen Situation. Am letzten Sonntag haben wir bei Vers 18 aufgehört. Zur Erinnerung, damit wir den nahtlosen Übergang haben, lese ich nochmals ab Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, dastehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Da geht es weiter im Vers 19. Denn jene Tage werden eine Drangsal, ein Bedrängnis sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder siehe, dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Jesus wiederholt und präzisiert an dieser Stelle die schlimmen Zustände, die im Krieg im Jahre 70 Realität waren, heute oft noch sind und auch für die Zukunft gelten werden. Es gab bereits in den ersten Gemeinden falsche Christusse und ihr Lehrer. Davon können wir lesen in Kolosser Kapitel 2, Römer Kapitel 16, 1. Timotheus Kapitel 6, Titus Kapitel 3, 2. Petrusbrief Kapitel 2, 2. Korintherbrief Kapitel 11, Matthäus Evangelium Kapitel 7, Apostelgeschichte Kapitel 20, im Brief an die Galater, der ganze Galaterbrief ist voll davon, und so weiter. Ihr könnt gerne zu Hause alle diese Stellen nachschlagen und nachlesen. Aus zeitlichen Gründen verzichte ich darauf, alle diese Stellen vorzulesen. Aber die sind Beweis dafür, dass die falschen Christus schon seit Anfang der Endzeit existierten. Falsche Christusse ist also wie Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen und Seuchen auch ein Phänomen der ganzen mehrtausendjährigen Endzeit. Wichtig für uns ist auch zu wissen, dass Zeichen und Wunder nicht notwendigerweise göttlicher Natur sind. Sie stellen nur übermenschliche Abweichungen von dem dar, was wir als Naturgesetz kennen. Aber sie können auch das Werk von Satan oder Dämonen sein. Der Beweis dafür finden wir bereits im 2. Mose im Kapitel 7. Kannst du eins weiterfahren? Es geht ja nicht. Gerd, kannst du deine Folie weiterschalten? Zweite Mose Kapitel 7, Vers 10 bis 12. Da ging Mose und Aaron zum Pharao und behandelte genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin. Und er, der Stab, wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe. Mit ihren Zauberkünsten, das heißt Geheimkünsten, verborgenen, okkulten Künsten. Und jeder dieser Zauberer warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus aus diesen Stäben. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe, die Stäbe der Zauberer. Da sehen wir, dass auch als übernatürliche Ereignisse nicht nur göttlicher Natur sind. Gehen wir zurück. Gerd, was ist das Problem? So, gehen wir weiter. Im Vers 23. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Jesus wiederholt ein weiteres Mal seine Aufforderung, bekräftigt damit seine Aussage im Vers 5. Ihr habt Acht. Der Vers 23 beinhaltet aber noch eine etwas überraschende Aussage. Ich habe euch alles vorhergesagt. Wie bitte? Du hast uns alles vorhergesagt. Jesus, du bist nicht mal auf die Frage der Jünger über das Wann und das Zeichen eingegangen. Es liegt uns alles andere als einen exakten chronologischen Ablauf vor. Kein detailliertes Drehbuch. Du, Jesus, behauptest, dass du alles vorhergesagt hast. Die Aussage von Jesus, ich habe euch alles vorhergesagt, ist für uns Menschen schwierig zu akzeptieren. Wir möchten das Wann beantwortet haben, welches Jesus nicht beantwortet hat. Weiter möchten wir ein detaillierter Ablauf, ein Drehbuch, wie beim Produzieren eines Filmes, das uns ganz genau sagt, wann, was, wo, wie und durch wen erfolgen wird. Weil uns Jesus kein solches Drehbuch liefert, basteln wir es uns selber. Seit über 2000 Jahren unbescheiden, anmaßend, aber auch erfolglos und beschämend. Ich sehe in der Aussage von Jesus, ich habe euch alles vorhergesagt, primär eine Warnung. Jesus hat uns alles vorhergesagt, alles, was wir wissen müssen und wissen sollen. Alles andere ist Gottes und nicht unsere Sache. Jesus sagt in seiner Rede kurz zusammengefasst, habt Acht, steht in den Versen 5, 23 und 33. Weiter sagt er, erschreckt nicht, Vers 7. Hart aus, Vers 13. Betet, Vers 18. Wacht, Vers 33, 35 und 37. Das sind die Botschaften dieses Textes. Und nicht das wir daraus machen. Hören wir doch endlich auf zu spekulieren und erinnern uns an das Bestreben des Menschen, wie Gott zu sein und alles zu wissen, hat den Ursprung im Sündenfall. Das können wir nachlesen im 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, von der verbotenen Frucht, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was Gott gut und böse ist. Das war der Anfang des Sündenfalls, so zu sein wie Gott. Das lesen wir auch beim gefallenen Engel, dem Luzifer. Gehen wir weiter zum Text. Markus 13, ab Vers 24. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Regelmäßig gibt es Christen, die bei einer bevorstehenden Sonnenfinsternis oder auch Mondfinsternis schon fast in eine religiöse Ekstase verfallen. Sie begründet das lautstark mit dem Vers 24. Wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. An diesen Tagen. Mit dieser Verhaltensweise bestätigen sie lediglich, dass sie nicht gelernt haben, mit der Bibel richtig umzugehen, indem sie einen Vers einer ganzen Rede aus dem Zusammenhang reißen und ihn nicht im ganzen Kontext der Bibel einordnen können. Gleichzeitig bestätigen sie aber auch, dass sie wenig Kenntnisse der Astronomie haben. Sonst wüssten sie, dass eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis abhängig vom Standort auf der Erde sichtbar ist und kein seltenes Phänomen darstellt. Jedes Jahr finden mindestens 2 und maximal 5 Sonnenfinsternisse statt. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 2,38. Es gibt also pro Jahrhundert 238 Sonnenfinsternisse. Das sind seit Beginn der Endzeit mehr als 4.800 Ereignisse. Bei der Mondfinsternis ist die Häufigkeit etwa gleich hoch, pro Jahrhundert 242. Das sind seit Beginn der Endzeit fast 4.900 Ereignisse. Durch diese wissenschaftlich belegten Zahlen ist es einfach zu erkennen, dass eine Sonnen- oder Mondfinsternis kein verlässliches Zeichen für das zweiten Kommen Jesus ist, sondern lediglich eine Begleiterscheinung darstellt. Die Vorhersagen wären also sonst fast 5000 Mal falsch gewesen. In den nächsten Vers packt Jesus noch ein Gleichnis in seine Rede. Eine andere hermeneutische Textgattung. Vers 28. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Die Missachtung dieser Textgattung führte zu den abenteuerlichsten Spekulationen. Der Feigenbaum sei ein Symbol für das Volk Israel. Die Staatsgründung Israels 1948 belege, dass der Zweig schon saftig wird und Blätter treibt und dass nach Maximum einer Generation die Wiederkunft Jesus stattfinden wird. Ich habe das letzte Mal angeschaut mit dem Mai 1981. Aus zeitlichen Gründen und wegen der Absurdität dieser Spekulation werde ich nur kurz darauf eingehen. In Japan, das könnte jetzt Matthias besser sagen, würde man vielleicht sagen, wenn die Kirschbäume blühen, dann erkennt, dass der Winter vorbei ist oder der Frühling kommt. Die simple Aussage dieses Gleichnisses wäre dieselbe, ohne die Verwendung des Wortes Feigenbaum, und biete Endzeitspezialisten keine Möglichkeit, diesen Vers vollkommen falsch auszulegen. Das Wort Feigenbaum kommt 38 Mal in der Bibel vor, also in meiner deutschen Schlachterbibel, und beschreibt immer, also 38 Mal, ein Fruchtbaum. Im Thurgau würden wir vom Apfelbaum sprechen. Den Feigenbaum als Symbol für das Volk Israel zu sehen, ist reine Spekulation. Die Gründung des säkulären Staates Israels 1948 mit der Wiederherstellung des Volkes Israel zu verbinden, ist ebenfalls wenig glaubwürdig. Warum? Fast 2 Millionen Bürger dieses Staates, genau genommen war es 1,9 Millionen, also mehr als 20%, sind arabischer Abstammung und islamischen Glaubens. Zudem ist die, die Staatsform eine parlamentarische Republik und weder eine Theokratie, was Gott schaffen wird, oder eine Monarchie, wie es zur Zeit vom König David und Salomon war. Gehen wir weiter, Vers 29. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Schauen wir uns zuerst den Vers 30 etwas näher an. Da steht, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Das Wort Geschlecht wird oft mit Generation ausgelegt. Diese Auslegung ist nachweislich falsch, sonst hätten die Jünger Jesu, das zweite Kommen Jesu, selber noch auf Erden erlebt. Damit ist wohl eher das Menschengeschlecht, also die Menschheit, gemeint, und nicht eine Generation. Die Verse 32 und 33 beantworten jedoch klar und deutlich die Titelfrage dieser Predigt. Wann kommt Jesus wieder? Beantwortet auch die Frage der Jünger, wann wird es geschehen? Um jenen Tag und die Stunde weiß niemand, die Engel im Himmel nicht, nicht der Sohn, nur der Vater. Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Nur der Vater weiß es. Ich sehe nicht, wie Jesus das noch klarer, noch deutlicher formulieren könnte. Das setzt doch jede Spekulation ein Ende. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie konnte ein studierter Theologe, und es waren deren viele, bei diesen klaren Worten von Jesus derart falsch liegen? Erinnert uns an die Vorhersage Mai 1981. Das habe ich mich auch schon mehrfach gefragt. Ich habe aber nicht nur mich gefragt, sondern jene, die in 1970 und 80er Jahren gepredigt haben, dass Jesus im Mai 1981 wiederkommt. Da es im Studium auch ältere Dozenten gab, zum Beispiel Werner Kniesel, bestand diese Möglichkeit. Das Rektorat, besonders Lukas Zaug, den ich sehr schätze, war jedoch weise genug, diese älteren Dozenten nicht in der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen, einzusetzen. Das wäre ja den Bock zum Gärtner gemacht. Die Antwort von diesen älteren Dozenten war leider sehr von Überheblichkeit geprägt. Sie lautete: Es ist richtig, dass wir weder den Tag noch die Stunde kennen, aber wir kennen den Monat und das Jahr, Mai 1981. Hätten diese Theologen einen weiteren wichtigen hermeneutischen Grundsatz befolgt, eigentlich der wichtigste, nämlich die Bibel legt sich selber aus, wären sie vielleicht auf der Suche, was die Bibel sonst noch zur Wiederkunft von Jesus Christus sagt, auf den zweiten Petrusbrief gestoßen. Der Apostel Petrus schreibt in seinem zweiten Brief Folgendes über das Ende der Tage und die Wiederkunft Jesus. 2. Petrus Kapitel 3 ab Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten und Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser Bestand hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut, der Sinnflut, zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollte nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre oder 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für ein Herauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Die Aussage von Petrus im Vers 10: Der Herr ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat, bestätigt meine Auslegung zum Vers 10 in Markus 13. Dort spricht Jesus: Allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ist allein Gottes Sache. Wenn er wegen seiner Langmütigkeit und vielleicht, weil wir den Missionsbefehl zu wenig ernst nehmen, die Gnadenzeit um einen Tag verlängert, dann geht halt für uns die Endzeit 1000 Jahre länger. So what? Das geht uns nichts an. Gott entscheidet souverän. Er muss seine Pläne nicht mit den arroganten Endzeitspezialisten abstimmen. Was wäre wohl, wenn alle Endzeitspezialisten und ihre zahlreichen Anhänger in den letzten 2000 Jahren Endzeit alle ihre Zeit und Energie in die Umsetzung des Missionsbefehls von Jesus Christus investiert hätten? Ich wiederhole diese Frage gern nochmals. Was wäre wohl, wenn alle Endzeitspezialisten und ihre zahlreichen Anhänger in den letzten 2000 Jahren Endzeit alle ihre Zeit und Energie in die Umsetzung des Missionsbefehls von Jesus Christus investiert hätten? Vielleicht wäre die Vollzahl der Heiden bereits erfüllt und die sinnlosen Spekulationen hätten bereits ein Ende gefunden. Das Buch von Roger Liebig mit dem Titel »Leben wir wirklich in der Endzeit?« 180 erfüllte Prophezeiungen ist bereits in der 11. Auflage erschienen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele das Buch gekauft haben? Was für eine schwere Frage. Leben wir wirklich in der Endzeit? Jeder Christ, der die Bibel liest, ich hoffe sehr, das tun wir alle, weiß, dass wir in der Endzeit leben. Um diese simple Frage zu beantworten, braucht es nur ein Buch, das Buch, die Bibel, und kein Buch mit fragwürdigen Aussagen zur Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. Welche eschatologische Auffassung Roger Liebe vertritt, ist bereits am Titelbild des Buches ersichtlich. Es zeigt eine Uhr, die auf 5:12 steht. Ich meine damit nicht, dass alles, was Roger Liebe vertritt, schlecht ist oder was er in seinem Buch schreibt. Roger Liebes Anliegen zum Beispiel in diesen fast 500 Seiten anhand von erfüllten biblischen Prophetien zum Glauben an Gott, wie er sich in der Schrift offenbart, zu ermutigen, ist unterstützenswert. Doch leider scheint es, dass Christen sich lieber mit solchen Eisegesen, einem Hineinlesen einer Aussage in den Bibeltext bezüglich der Eschatologie beschäftigen, als mit dem inspirierten Wort Gottes der Bibel oder zumindest mit biblischer Exegese, das Extrahieren der Botschaft aus dem Bibeltext. Nur so kann ich mir die hohen Verkaufszahlen dieses und vielen anderen fragwürdigen Büchern bezüglich der Eschatologie erklären. Die Beschäftigung mit Endzeitliteratur, so schreibt es ein Doktorand, der eine Doktorarbeit über Eschatologie geschrieben hat, die Beschäftigung mit Endzeitliteratur ist letztlich die christliche Version der Kristallkugel, durch welche die Zukunft befragt wird. Dadurch gelingt es leider dem Teufel, ähnlich wie mit Astrologie und Horoskopen, die Christen von der Umsetzung des Missionsbefehls abzuhalten. Noch eine Anmerkung zum Autor. Zur Erinnerung, Roger Liebe hat mindestens ein Buch geschrieben, wo er auf 96 Seiten behauptet, wir Christen haben einen teuflischen und nicht den Heiligen Geist in der Geistestaufe erhalten. Trotzdem gibt es Besucher unserer Gemeinde, die von der Gemeindeleitung, der Ältestenschaft erwarten, dass wir Roger Liebe zum Predigen einladen. Was ich von dieser Forderung halte, könnt ihr euch selber ausmalen. Ich kann jedoch in einem kleinen Gleichnis antworten. Wie sinnvoll und weise wäre es, wenn der Metzgermeisterverband an seinem Verbandstreffen der Metzgermeister das Podium einem militanten Vegetarier oder Veganer überlässt? Alle Genannten hätten bezüglich Ernährung etwas zu sagen. Man kann das Gleichnis auch umkehren. Der Metzgermeister, Verbandspräsident wird eingeladen an einem Vereinsversammlung der Veganer oder so. Er merkt, was ich damit sagen möchte. Die Aussage von Petrus im Vers 11, im dritten Kapitel Vers 11, es wird aber der Tag, Gerd, du musst mit dem Fokus auf der PowerPoint bleiben, sonst kann ich nicht switchen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Bestätigt die falsche Auslegung, dass wir angeblich den Monat und das Jahr kennen und das nicht erst seit Ende Mai 1991. Wenn der Hausherr wüsste, in welchem Jahr und in welchem Monat ein Dieb zu erwarten ist, würde er in diesem Monat das Haus durch Sicherheitspersonal schützen lassen und der Dieb hätte keine Chance, etwas zu stehlen. Die Auslegung, wir wissen den Monat und das Jahr, macht im Kontext des Vergleichs mit dem Kommen eines Diebes absolut keinen Sinn und ist schlicht absurd. Jesus verwendet nochmals ein Gleichnis, damit auch der Hinterletzte es versteht. Markus 13, Vers 34. Es ist wie bei einem Menschen, der aus Land reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wenn der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich Aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Jesus spricht dreimal vom Wachen. So wacht nun. Das sagt er nicht nur seinen Jüngern, sondern allen, also auch uns. Wacht. Vers 37. Ich komme zum Schluss. Der Verlauf der Weltgeschichte hat immer wieder Anlass gegeben, Parallelen zu biblischen Endzeitmotiven zu ziehen. Dabei erfolgt häufig eine Gleichsetzung der eigenen subjektiven Wahrnehmung mit den Zeichen der Zeit, welche aus der Endzeitrede von Jesus abgeleitet werden. Deshalb braucht es eine objektive biblische Exegese, das Extrahieren der Botschaft aus dem Bibeltext, und nicht eine Eisegese, etwas reinlesen, das man gern dort stehen haben möchte. Die Bibel fordert uns zudem auf, im 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 6, in unserem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Also nicht Sachen in den Text reininterpretieren, die dort nicht so stehen. Weiter sollen wir wie die Menschen in Beröa sein. Das können wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Vers 11b. Sie, die Menschen in Borea, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Die Bibel ist der Maßstab, um Prophetien auszulegen. Oder Paulus schreibt an die Thessaloniker im Kapitel 5 in seinem ersten Brief: Prüft alles, das Gute behaltet. Was sagt der Vers? Der Vers sagt, wir sollen alles prüfen, und wenn wir das Gute behalten sollen, heißt das, dass es auch nicht Gutes darin hat, sonst könnten wir ja alles behalten und nicht nur das Gute. Diese Aussage, prüft alles, das Gute behaltet, gilt generell, aber insbesondere zur prophetischen Rede, was der Kontext dieses Vers klar zu erkennen gibt. Also wenn das Kapitel 5 in ganzem Kontext liest, dann seht ihr, dass die Aufforderung, alles zu prüfen, primär sich auf die Prophetie, auf die prophetische Rede bezieht. Die Prüfung, auch dieser Predigt, ist eine Aufgabe jedes Gläubigen, vor allem in den letzten Tagen vor dem Wiederkommen Jesu, also in der Endzeit, wenn viele falsche Christusse die Gläubigen mit Irrlehren verführen werden. Zusammenfassend können wir sagen, wir wissen weder den Tag noch die Stunde, auch nicht den Monat und das Jahr. Nur Gott weiß es. Aber wir sollen uns an den Missionsauftrag erinnern und die Leute in der Welt, die noch unerrettet sind, mit der guten Botschaft von Jesus Christus vertraut machen. Dann machen wir unseren Job hier auf Erden und lassen Gott das tun, was er für sich selber vorgesehen hat, zu entscheiden, wann er Jesus wieder zur Erde schickt. Ich möchte noch beten. Ja, danke Jesus für deine klaren Worte, für deine unmissverständlichen Worte. Du siehst, wie wir Menschen spekulieren. Nur so lässt sich erklären, dass so viel falsche Auslegung deiner Rede erfolgt sind und gepredigt wurden. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, die Zeit, die wir hier auf Erden haben, weise auszukaufen, dass wir lernen, die Prioritäten richtig zu setzen und unsere Zeit für das Wichtige einzusetzen. Und was wichtig ist, entscheiden nicht wir, das sagt dein Wort, das sagst du uns. Darum bitte ich dich, dass wir lernen, von dir und lernen von deinem Wort, dass wir treue Knechte sein können und die höchste Auszeichnung, die wir bekommen können nach unserem irdischen Tod, dass du uns sagen kannst, gut gemacht, du treuer Knecht. Amen.